Ich glaube, es ist ungemein wichtig, dass wir als Europa gerade in der aktuellen politischen Lage auch ein souveränes Europa sind und nicht darauf angewiesen sind, dass wir bei anderen Ländern, mit denen wir eigentlich vielleicht gar nicht so viel zu tun haben wollen, ständig auf der Matte stehen. Und diese Souveränität, die ist notwendig.
Über morgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Willkommen zu einer spannenden Folge von Übermorgen, in der wir nicht nur den Satellitenhimmel erklimmen, sondern auch tief in die geopolitische Landschaft eintauchen. Es geht um IRIS², das ehrgeizige Satellitenprojekt, das digitale Europa auf das nächste Level heben soll. Stellt euch ein Netz von Satelliten vor, das uns schnelles, sicheres Internet bietet, unabhängig von den USA oder von China. Auch die entlegensten Ecken Europas könnten damit erreicht werden. Wie das funktionieren soll, das erklärt euch heute eine Expertin des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. In unseren Rubriken sprechen wir außerdem mit unserem Inside-Digital-Netzexperten darüber, wie das Satellitenprojekt den Internetalltag in Europa verändern könnte, welche innovativen Technologien ihn besonders faszinieren und welche digitalen Entwicklungen in der Zukunft auf uns warten. Ich bin Johanna, schön, dass ihr dabei seid. Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite, kurz IRIS², IRIS hoch 2, soll viel mehr sein als ein europäischer Starlink-Klon. Es geht um Sicherheit, Souveränität und Hightech made in Europe. Und ganz nebenbei könnte es ja vielleicht auch unseren Alltag verändern. Genau da steigen wir heute ein, und zwar mit Dr. Anke Pagels-Kerb. Sie ist Bereichsvorständin Raumfahrt im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, eine der treibenden Kräfte hinter dem Projekt IRIS². Schön, dass du heute bei Übermorgen dabei bist, Anke.
Danke für die Einladung, sehr gern.
Ist das sowas wie der Mondmoment des Internets für uns, so ein bisschen?
Also was versteht ihr unter dem Mondmoment des Internets?
Also wenn es so ein bisschen wie die Mondlandung damals für die USA ist, ist das so unsere kleine Mondlandung?
Die Mondlandung war vor meiner Zeit. Also, ich bin dann eher mit den Space Shuttles groß geworden. Na, also so weit würde ich nicht gehen. Das ist schon ein guter Schritt nach vorne für Europa und auch für die Souveränität von Europa. Mhm. Aber die Mondlandung, das war eine ganz andere Hausnummer, ganz ehrlich. Mhm.
Okay, machen wir es nicht zu hoch, aber es ist groß, es ist wegweisend. Wenn du mit Freunden vielleicht so zusammensitzt, mit Freundinnen und Freunden, die vielleicht mit Satelliten so viel am Hut haben wie jetzt gerade, wenn die Perseiden sind, mal hochzuschauen, um zu gucken, zwischen den Satelliten mal Sternschnuppen zu sehen. Wie erzählst du von deiner Arbeit? Also was erzählst du ihnen, was du machst? Also wenn du über IRIS², IRIS hoch 2 sprichst, wie erklärst du das?
Naja, ich versuche es vor allen Dingen so in das tägliche Leben reinzubringen. Also für die meisten, und jetzt mal unabhängig von IRIS², für die meisten sind Satelliten erstmal irgend so ein bisschen, erstens sind sie weit weg. Was nur bedingt stimmt, denn wenn ich mir überlege, ich war jetzt am Wochenende in Bayern, eigentlich ist Bayern vom Rheinland weiter entfernt als so der typische Satellit über mir. Aber dass diese Raumfahrt eigentlich, dass man es täglich nutzt und weiß es vielleicht gar nicht. Die meisten kriegen es vielleicht noch mit, wenn man irgendwie einen Wetterbericht irgendwie abends guckt und sieht dann Satellitenbilder. Aber dass gerade sowas wie Navigationssysteme eigentlich unser tägliches Leben bestimmen, und das ist nicht nur den Weg zur Arbeit, wo ich vielleicht mal einen Stau umfahre oder in den Urlaub oder so, sondern dass diese Navigationssignale, was ja nichts anderes sind als hochpräzise Zeitsignale, dazu genutzt werden, dass beispielsweise der Geldautomat in Berlin realisiert, wenn ich mit der gleichen Kartennummer gleichzeitig in New York Geld abhebe, dass da wohl irgendwie ein Problem ist. Ja, also auch Geldautomaten, Registrierkassen, die greifen alle auf diese Zeitsignale zu, bis hin zu Umspannwerke, ne, die den Strommarkt auch so ein bisschen. Und das heißt, die Satellitentechnologie und die Raumfahrt ist im täglichen Leben schon lange angekommen. Man kriegt es aber vielleicht so nicht mit. Ich habe vor vielen Jahren, also viele Jahre, also 15 ungefähr, habe ich auch mal irgendwann so drüber nachgedacht, was bringt das, was ich tue, eigentlich den Menschen, ne? So ein bisschen, ist das nicht viel zu abgehoben?
Ne? Bisschen philosophisch sogar gefragt.
Ne? Bisschen philosophisch. Und hätte ich nicht besser irgendwas Sinnvolles gemacht, keine Ahnung, Medizin studiert oder sowas, ne? Und dann habe ich einen Bericht gesehen über Krankenhäuser in Afrika, die sich über Satellitenkommunikationssysteme einfach miteinander austauschen und da Patientenakten drüber austauschen können und eine bessere Behandlung. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, ja, klar. Natürlich. Und dafür brauche ich Kommunikationssatelliten. Und dafür muss ich einen schnellen Internetzugang haben. Und dafür ist es wichtig, was wir tun.
Ja. Das ist eben das, was wir im Alltag immer nutzen, wie du auch schon gesagt hast. Vielleicht merken wir es und es ist für uns einfach da. Und ein Satellitenkommunikationsprojekt oder eine europäische Satellitenkommunikation ist ja unglaublich wichtig. Du hast eben auch schon die Stichworte Souveränität genannt, noch ein bisschen Unabhängigkeit zu schaffen. Wie viel Bedeutung misst du dem aus geopolitischer Sicht bei? Also wie wichtig ist auch diese Unabhängigkeit, dass wir ein europäisches System schaffen?
Ich denke, es wird immer wichtiger, dass wir uns in gewisser Weise auch von so Einzellösungen so ein bisschen abkoppeln, wo wenige Personen abhängig von ihrer Tageslaune, sage ich jetzt mal ein bisschen platt, das Internet an- und ausschalten können. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eine gute Vernetzung hat. Sicherlich ist es auch manchmal zu viel. Also wenn ich mir meine Kinder angucke und wie häufig und lange sie im Internet sind, denke ich mir auch manchmal, ein bisschen weniger täts auch. Aber jetzt bin ich ja selber schuld. Aber ich glaube, es ist ungemein wichtig, dass wir als Europa gerade in der aktuellen politischen Lage auch ein souveränes Europa sind und nicht darauf angewiesen sind, dass wir bei anderen Ländern, mit denen wir eigentlich vielleicht gar nicht so viel zu tun haben wollen, ständig auf der Matte stehen. Und diese Souveränität, die ist notwendig.
Um Iris Squared, Iris 2, wie sprechen wir es eigentlich? Ich sehe so viele unterschiedliche Iris 2, Iris Squared, Iris hoch 2. Du so sagst Iris Squared, die europäische, englische Variante. Ich bleibe jetzt auch dabei. Wie unterscheidet sich das denn von Konkurrenzprojekten? Du hast ja eben auch gesagt, von anderen Ländern, wir haben Starlink, wir haben chinesische Systeme. Wie unterscheidet sich Iris Squared von Konkurrenzprojekten?
Starlink setzt vor allen Dingen auf Masse. Die bringen sehr viele Satelliten in den Orbit. Das heißt, da reden wir wirklich über tausende Satelliten, die so ein weltumspannendes Netz aufbauen. Das ist bei Iris Squared nicht. Wir reden hier bei dem System von etwas weniger als 300 Satelliten auf unterschiedlichen Orbits. Mhm. Diese Kombination macht das System vor allen Dingen erstmal unanfällig gegen Störer. Das ist ein ganz großer Aspekt dabei. Und man möchte halt wirklich auch die europäischen, also Europa wirklich voll ausleuchten. Wohingegen Starlink eher darauf ausgelegt ist, weltweit Internet zur Verfügung zu stellen. Und dadurch muss Starlink natürlich eine Abdeckung haben, die auch wirklich über die ganze Erde reicht und braucht dementsprechend extrem viele Satelliten. Mhm. Uns reicht dann eher Europa.
Wenn ihr wissen wollt, wie der Sicherheitsaspekt bei Iris Squared genau funktioniert, das habe ich Anke natürlich auch gefragt. Die Antwort gibt's am Samstag in unserer Folge Das ganze Gespräch. Stabiles System aufbauen, wo sind wir denn auf so einer Zeitlinie gerade? Also was haben wir bereits aufgebaut? Wann wird es so ein Punkt sein, wo wir eine imaginäre rote Schleife durchschneiden können? Wir sagen so, los geht's.
Fliegen wir einfach mal kurz hoch und schneiden das Schleifchen durch. Also ich würde mal sagen, also wir sind schon relativ gut darin, mit dem Stichwort GovSatCom, also alles das zu vernetzen, was wir jetzt gerade schon im Orbit haben. Da werden die Bodenstationen aufgebaut, denn die Idee dabei ist ja, dass wir das, was wir jetzt gerade im Orbit haben, bündeln und es wird zwei Punkte geben in Europa, der eine in Griechenland und der andere hier in Deutschland, in Köln, wo die Informationen zusammenlaufen und verteilt werden. Das ist dieser GovSatCom-Hub. Da sind wir relativ weit in der Idee. Es geht jetzt in die Bauphase. Also man ist sich schon einig, was man will. Es muss jetzt aufgebaut werden und da muss eine Menge Beton gegossen werden.
Bitte? Also und dann wird das so, ich war gerade so im zeitlichen Gedanken, weil ich oftmals dann auch unterschiedliche Zahlen lese, 2027, 2030, doch noch ein bisschen weiter, du nickst gerade.
Also 2027 wäre wünschenswert, sehe ich auch nach wie vor als Ziel, dass man 27 soweit ist. Wenn ich mir jetzt allerdings typische Bauprojekte anschaue, würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es nicht doch Anfang 28 wird. Aber in den 30ern, also bis zu den 30ern soll das System auf jeden Fall stabil stehen. Keine Frage.
Okay. Ja, wird es nur eine Infrastruktur sein? Wird es auch wirklich etwas sein, was uns im Alltag begegnet? Also wie wird das seine Wirkung entfalten sozusagen?
Also ob es jedem Einzelnen im Alltag präsent begegnet, würde ich jetzt mal an der Stelle, oder wäre ich vorsichtig mit. Mhm. Das kommt ein bisschen drauf an, wo Sie wohnen. Mhm. Oder wo die Hörer wohnen. Also beispielsweise, ich wohne an der Grenze zum Westerwald. Ich bin stolzer Besitzer seit einigen Monaten von einem Glasfaseranschluss. Es hat sehr lange gedauert. Es gibt eine ganze Menge Regionen in Deutschland, die keine Netzabdeckung haben. Und das sind zwar viele Regionen mit sehr wenig Leuten, die darin wohnen. Insofern ist die Notwendigkeit, hier auch das Netz, eine Netzabdeckung zur Verfügung zu stellen, eher gering. Das heißt, für diejenigen kann sich da eine ganze Menge ändern, weil sie sich einfach selber eine kleine Satellitenschüssel, eine kleine Bodenstation, ähnlich wie jetzt beispielsweise die auf dem Dach zum Fernsehempfang früher, einfach aufs Dach setzen oder in den Garten stellen oder wie auch immer und haben dann wirklich eine Breitbandanbindung. Das kann für viele von uns, die eben ein bisschen ländlicher wohnen oder so, kann das schon mal einen ganz großen Schritt nach vorne bringen. Ein anderer Aspekt ist tatsächlich die grenzübergreifende Vernetzung. Das ist auch nichts, was einem so im täglichen Leben über die Füße läuft, aber das ist unglaublich wichtig für die Behörden. Also gerade beispielsweise, wenn wir Katastropheneinsätze koordinieren müssen, die über eine Landesgrenze hinweggehen. Wir tun uns inzwischen nicht mehr ganz so schwer, was Landesgrenzen innerhalb von Deutschland angeht. Also auch da ist aber durchaus noch ein bisschen Luft nach oben. Wenn wir aber jetzt Katastropheneinsätze organisieren müssen, die über eine Staatengrenze hinausgehen, dann ist es essentiell, dass die Leute auch miteinander kommunizieren können, dass wir die gleichen Frequenzen nutzen. Also bei sowas fängt es schon an. Und da glaube ich, für die Behörden mit Sicherheitsaufgaben, generell für den behördlichen Verkehr, wird IRIS² oder GovSatCom ein ganz großer Schritt nach vorne sein.
Ja.
Natürlich auch, was sichere Kommunikation angeht, für Firmen, die dann eben dieses Netzwerk nutzen. Also wir merken immer mehr, dass die Kommunikationssysteme auch durchaus im Satellitenbereich angegriffen werden. Das heißt, Falschinformationen eingespielt werden, Signale abgegriffen werden oder einfach gestört werden. Und da ist einfach eine sichere Kommunikation auch für Firmen, Banken, nochmal wieder bei den Behörden, ist das einfach eine essentielle Geschichte.
Also werden wir wahrscheinlich dann vielleicht mal, ja, 2030, dann vielleicht das nächste, machen wir uns jetzt im Terminkalender, wir sehen uns genau 5 Jahre nochmal an dieser Stelle und schauen, beziehungsweise vielleicht sitzt du dann im Westerwald und wir gucken, wie gut die Aufnahme funktioniert und ob du dort angebunden bist. Also kannst du dir zumindest irgendwie so, hast du so eine Wunschvorstellung, wie sich das vielleicht für alle Europäerinnen und Europäer irgendwie auswirkt, IRIS², wenn es dann online ist?
Also ich habe eigentlich die Wunschvorstellung, dass ich das IRIS² in Kombination mit einem terrestrischen Ausbau durch Funkmasten, aufgespannte WLAN-Netze oder sowas, dass das wirklich zu einer guten Abdeckung führt, dass man eben nicht diese schwarzen Flecken auf der Landkarte hat, wo man überhaupt keinen Anschluss mehr hat. Ich glaube, das wäre schon für Europa ein guter Schritt nach vorne. Und ich habe das durchaus in anderen Ländern gesehen, wo ich wirklich auf einem einsamen Berg irgendwo in Norwegen stehe und habe immer noch eine tolle Netzabdeckung. Und dann, wie gesagt, fahre ich irgendwie 30, 40 Kilometer von der nächsten Großstadt, in diesem Fall halt Köln beispielsweise, weg und stehe wirklich in der Fahne.
Ja. Ja.
Ich glaube, das kann schon mal einen ganzen Schritt nach vorne gehen. Natürlich baut man sich dann irgendwo eine Bodenstation hin, eine kleine, aber die sind ja nicht groß. Ne? Also um sowas zu haben, das ist vielleicht eine 50-Zentimeter Schüssel, die kriege ich aufs Dach.
Ja.
Ich glaube, das wird schon ein Schritt für viele, die eben nicht in dem absolut angebundenen Gebiet sind.
Ja, wir haben viel erfahren. Ich bin ganz gespannt, welche Impulse dann in den nächsten Jahren von IRIS² ausgehen werden. Vielen, vielen Dank, Dr. Anke Pagelskepp, für diese Reise. Ja, durch Technik, Politik, Zukunftsvision. Ganz, ganz toll, dass du heute bei uns warst.
Dankeschön, sehr gern. Und dann sehen wir uns in 5 Jahren wieder, ne?
Exakt, ich trage es mir jetzt in den Kalender ein.
Tech Check.
IRIS², das klingt wie ein gigantisches technisches Unterfangen, aber wie wird das Ganze eigentlich konkret den Alltag der Menschen in Europa verändern? Dazu hat ja Dr. Anke Pagelskerb vorhin schon ein bisschen was erzählt, dass es vielleicht bei uns Otto-Normalverbraucher nicht unbedingt so groß ankommen wird, aber wir fragen mal auch bei unseren Experten nach, was bedeutet das vielleicht für uns als Internetnutzerinnen und Nutzer in der Zukunft? Und wir klären das zusammen mit unserem Inside-Digital-Experten Thorsten Neuhetzki. Hallo!
Hi, Johanna.
Okay, IRIS², dass du dich damit zum ersten Mal beschäftigt hast, beziehungsweise du hast dich jetzt mit einem großen Deep Dive damit ja auch nochmal beschäftigt. Wie schnell wirst du es denn eigentlich vielleicht merken oder andere Verbraucherinnen oder Verbraucher in Europa, wenn IRIS² angeschlossen wird, umgesetzt wird? Können wir damit überhaupt rechnen? Was meinst du?
Die Frage, können wir damit rechnen, ist, da wir über ein europäisches Projekt reden.
Aber werden wir es merken?
Durchaus gerechtfertigt. Galileo
werden wir mehr
und so weiter
sehen als den weißen Punkt, an der an den Sternen vorbeisaust oder diverse weiße Punkte.
Na, Galileo und die anderen Projekte, die wir bisher hatten, das ist ja auch alles irgendwann zum Laufen gekommen. Es hat halt nur viel, viel länger gebraucht, als am Anfang mal geplant. Mhm. Und ganz ehrlich, ich befürchte sowas auch. Und selbst wenn die jetzt im Zeitplan bleiben damit, vor 2030 gibt es da kein Produkt, kein irgendwas, was auch nur ansatzweise für dich, mich oder unsere Hörer nutzbar wäre, selbst 2030, wenn das Projekt an den Start gehen soll, wird es am Anfang keine Endverbraucherprodukte geben.
Was stellst du dir denn vielleicht vor, was Endverbraucherprodukte sein könnten? Irgendwann, ich sage jetzt 2035 vielleicht.
Ja, da wird es zum Beispiel nach allem, was ich in diesem, wie du so schön sagtest, Deep Dive rausrecherchiert habe, zum Beispiel 5G-Konnektivität geben. Also dass in den Ecken in Deutschland oder Europa, wo die ganz klassischen terrestrischen 5G beziehungsweise dann vielleicht schon 6G-Netze, also sprich die Mobilfunknetze, nicht ausgebaut sind und kein Signal über die klassischen Sendemasten ankommt, dass die Handys sich automatisch dann mit IRIS², IRIS², you name it, verbinden.
Viele kennen ja aktuell wahrscheinlich auch Alternativen, Starlink, diverse andere, vielleicht aus dem chinesischen Markt zum Beispiel. Wie unterscheidet sich IRIS² jetzt vielleicht von dieser in der praktischen Anwendung, vielleicht auch von solchen Systemen?
Na, Starlink hat genau eine Aufgabe oder im Wesentlichen eine Aufgabe, das ist eine Point-to-Point, Point-to-Multipoint-Internetverbindung. Einfach wirklich nur Internet in die Fläche weltweit nach Möglichkeit bringen. Das ist die Kernanwendung von Starlink. IRIS² soll das auch können, aber noch viel, viel mehr. Es soll vor allem den europäischen Behörden eine Sicherheit geben, unabhängig von den USA und von Starlink und Co. Auch operieren und kommunizieren zu können. IRIS² soll die Möglichkeit bekommen, zum Beispiel Mobilfunknetze zu ergänzen. All das ist mit Starlink zwar auch denkbar und wird in den USA auch gemacht, aber auf eine andere Art und Weise. Und das zeigt zum Beispiel auch schon die Satellitenkonstellation, die man bei IRIS² plant. Starlink, unglaublich viele Satelliten auf Leo-Ebene, also die niedrigstmögliche Umlaufbahn im Prinzip. Das gibt es bei IRIS² auch. Aber genau, eben auch noch 18 zusätzliche Satelliten, die ein bisschen höher fliegen und dadurch ja die Resilienz stärken sollen.
Wir haben bis jetzt unglaublich viel über IRIS², IRIS², IRIS² Wir haben auch schon alle Namen dafür genannt. Ich möchte ganz gerne in der nächsten Kategorie, wenn es um deine Favoriten geht, mal auch so ein bisschen weiter gucken. Das machen wir jetzt mal zusammen.
Favoriten.
Als Experte bist du ja natürlich täglich mit innovativen Technologien konfrontiert, aber weitere oder beziehungsweise was fasziniert dich da persönlich noch weiteres besonders? Es gibt ja im Raumfahrtbereich ganz viel, aber gibt es da eine Technologie oder eine Entwicklung, die dich persönlich am meisten begeistert? Wenn ja, warum?
Na, wenn wir jetzt nur Raumfahrt oder allgemein dieses ganze Thema All betrachten, das ist jetzt offen gestanden nicht meine Kernkompetenz, aber kommen wir auf die meine Kernkompetenz, nämlich die Netze zurück, dann ist das schon diese ganze Technologie, die sich rund um Starlink und so weiter dreht. Ich erinnere mich, als vor vielen Jahren die ersten Ankündigungen kamen, dass man so ein Starlink oder Kuiper oder was ist alles von Amazon OneWeb, gibt's ja noch mehrere Geschichten. Als da die ersten Ideen kamen, das ist ungefähr der Status, den wir heute mit IRIS2 haben, dachte ich, niemals. Wer will denn da 7000 Satelliten hochschießen? Dann war so die Phase, wo du, ja, du hattest die geostationären Satelliten von Astra und Eutelsat und das war's dann. Also Freaks konnten alle Satelliten persönlich aufzählen sozusagen. Habe ich gedacht, niemals. Und das, was da heute technisch möglich ist, das fasziniert mich in dem Bereich schon. Ja, das ist es im Wesentlichen. Ansonsten fasziniert mich generell, wie sich dieser ganze Telekommunikationsmarkt entwickelt, sei es Glasfaser, sei es 5G.
Wie ist das, wenn du in die Zukunft blickst als Experte? Weil die Frage stelle ich dir auch sehr, sehr häufig, beziehungsweise je nachdem, über welches Thema wir gerade sprechen. Aber was gibt es, was vielleicht deiner Meinung nach in diesem Bereich echt unterschätzt wird vielleicht oder was später in der Zukunft Potenzial haben könnte?
Was gerade wirklich massiv unterschätzt wird von den allermeisten Verbrauchern, ist in der Tat das Thema Glasfaser. Das muss ich ganz klar sagen, weil jeder, mit dem ich spreche, der sagt, Glasfaser brauche ich nicht. Ja, unterschreibe ich, brauchst du heute vielleicht nicht, aber wirst du es künftig brauchen. Nur man muss heute tätig werden, um es künftig zu haben. Und das wird, glaube ich, ein großes Problem sein. Und deswegen halte ich das wirklich für eine der unterschätztesten Technologien der Verbraucher.
Da könnt ihr euch auch mal reinklicken. Wir haben eine sehr, sehr gute Folge gemacht, wo du auch nochmal alles in diesem Bereich erklärst und auch zum Beispiel, worauf man achten sollte, wenn man da Besuch bekommt, wenn es bei euch klingelt oder wie es auch wirklich passiert, dass das bei euch angeschlossen wird und nicht nur irgendwo zur Straße gelegt wird, sondern wie kommt es auch zu euch ins Haus. Also wenn ihr dort Fragen habt, wir klären die in der Podcast-Folge. Ich verlinke die euch mal in den Shownotes, da kann euch Thorsten alle Infos geben. Es gibt auch ganz viele Artikel, die findet ihr dort ebenfalls. Und wo wir eben schon so ein bisschen beim Zukunftsblick sind, dann lass uns doch mal direkt in den Zukunftsrauschen.
Zukunftsrausch.
IRIS² ist ja ein Meilenstein. Also ich habe im Interview vorhin gefragt, ob es vielleicht so ein bisschen die unsere Mondmission in Europa ist. Das war ein bisschen zu viel. Aber es geht ja so ein bisschen in die Richtung. Wie sieht denn die digitale Zukunft aus, wenn wir dann 2030 IRIS² am Laufen haben? Welche weiteren Innovationen könnten daraus hervorgehen? Wie sieht dann vielleicht 2035 aus? Was glaubst du, digitaler Alltag 2035? Alle haben 6G, wie cool wird es?
Ja, ich habe dir eben im Vorgespräch schon gesagt, Johanna, wenn ich das wüsste, würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern irgendwas anderes Hippes machen.
Was das
würde ich auch gerne nochmal im On wiederholen. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Schauen wir einfach mal 10 Jahre zurück. Konnten wir uns da vorstellen, und da kommt auch noch dieser Aspekt mit Glasfaser, wir brauchen es in der Zukunft nochmal zurück. Haben wir uns vor 10 Jahren eine Vorstellung machen können, wie das digitale Leben heute aussieht? Hat irgendjemand vor 10 Jahren den Begriff KI gehört und was das heute alles kann? Hat irgendjemand realistischerweise mehr als 50 Mbit gebraucht? Nein. Und genau so ist es in 10 Jahren auch mit dem Thema Glasfaser. Und genauso ist es mit anderen Technologien. So eine Technologie wie KI jetzt die letzten 2-3 Jahre auf einmal ja aus dem Boden gekommen ist, muss man ja fast sagen, kann ich mir vorstellen, wird es auch noch 1-2 Mal geben. Wir haben in den vergangenen Jahren schon viele Technologien gesehen, die in meinen Augen zu früh waren. Hier diese Apple Watch-Geschichte, nicht Watch-Geschichte, Brille.
Die Brille.
Diese ganze VR-Thema, Augmented Reality, virtuelle Welten. Das wird, glaube ich, kommen. Es war schon einmal da, es war zu früh da. Sowas in der Richtung kann ich mir sehr gut vorstellen. Und gerade wenn es dann wirklich Netze auf 5G, auf 6G-Basis gibt, die direkt mit diesen Brillen dann eben auch kommunizieren, dass du wirklich überall vernünftiges Breitband-Internet auf der Brille hast, so blöd das heute klingt, sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. Und die Welt wird gerade auch mit 6G noch vernetzter werden, als sie heute ist. Wenn du überlegst, wie viele vernetzte Gegenstände man heute schon hat, bei der Uhr angefangen, über das Handy, über was weiß ich was, ich brauchte nur in meine Wohnung gucken, wo irgendwie 50 vernetzte Gegenstände rumstehen, das wird noch viel, 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 viel mehr werden.
Das heißt, wir kriegen ein Comeback der Dinge, die so ein bisschen bisher gescheitert sind. Darauf würde ich mich aber echt sehr freuen.
Aber ja, gescheitert oder eben zu früh für diese Welt.
Zu früh. Du hast gesagt, du siehst natürlich auch neue Ideen. Also klar, Dinge, von denen wir jetzt noch nicht wissen, dass sie irgendwann da sind, so wie KI wir vor 10 Jahren nicht damit gerechnet hätten, dass es so groß wird und so schnell. Thorsten, hol deine Glaskugel raus. Was sind deine möglichen Überraschungen 2035? Und dann treffen wir uns in 10 Jahren hier wieder und gucken, ob es was passiert ist. Das ist jetzt deine persönliche Zeitkapsel.
Ja, guck mal, so eine Zeitkapsel könnte es ja zum Beispiel geben. Wissen wir es heute? Nein. Aber in 10 Jahren können wir uns vielleicht zurückteleportieren und führen dieses Gespräch noch einmal und dann gebe ich dir seriöse und belastbare Antworten auf diese Frage.
Versprichst du das, dass du hier dann auf jeden Fall auftauchst?
Wenn wir diese Zeitkapsel haben, dann verspreche ich dir, dass wir hier nochmal sprechen.
Okay, ich gucke mal gerade um mich rum. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
Ja, dann haben wir diese Technik wohl nicht. Schade. Gut. Es ist wirklich schwer, da eine belastbare, seriöse Antwort drauf zu geben. Das kann man einfach realistischerweise nicht tun, weil die Welt sich so schnell entwickelt. Und ich mache diesen Job inzwischen seit mehr als 20 Jahren vollberuflich. Und noch ein größerer Zeithorizont. Damals war man froh, wenn man DSL 768 hatte. Und alleine das zeigt, wie schnell sich diese Welt entwickelt und wie sie sich auch in Zukunft weiterentwickeln wird, weil wir jetzt auch Technologien wie eine KI, wie Quantencomputer kommen, was weiß ich was, die alles noch viel schneller und noch viel schnelllebiger machen und eben auch solche Entwicklungen noch weiter vorantreiben. Ich habe vorhin erst wieder eine Meldung irgendwo gelesen, dass, da geht es jetzt um den ärztlichen Bereich, die Ärzte oder die Forscher es schaffen wollen, Alzheimer künftig gar nicht erst zum Ausbruch bringen zu lassen. Das sind alles Entwicklungen, da können wir als Otto-Normalsterbliche uns überhaupt keine Gedanken darüber machen, was da in Zukunft kommt. Und da hoffe ich auch, dass gerade in diesem ganzen medizinischen Bereich eine ganze, ganze Menge noch passiert und dass uns da die Technik hilft. Das hat jetzt nichts mit IRIS2 unmittelbar zu tun. Indirekt vielleicht wiederum doch, wenn wir an das Thema Telemedizin auf dem Land und so weiter.
Absolut, also da bin ich voll bei dir. Gibt es, vielleicht nochmal andersrum gefragt, wenn du die letzten 20 Jahre anguckst, positionieren wir uns jetzt als Europa mit diesem Projekt denn gut? Sind wir da ein bisschen hinterher gewesen? Ist es endlich mal Zeit, dass wir das machen? Oder glaubst du, dass wir damit jetzt so in der Zukunftsperspektive auch eine größere Rolle einnehmen können?
Naja, wir sind Europa. Wir sind da leider immer ein bisschen hinterher. Das ist auch bei diesem Projekt so. Aber es ist trotzdem gut, dass es ein solches Projekt gibt, um uns eben nicht komplett von Amerika, von China, Asien abhängig zu machen, sondern dass wir als Europa auch ein eigenes Projekt haben. Es ist, glaube ich, ja, Europa ist einfach nicht in der Lage oder nicht in der Position, solche Projekte als erstes irgendwie zu starten, also sprich der Elon Musk zu sein oder eine SpaceX zu sein. Smart Follower hat mal ein Mobilfunkchef seine Strategie genannt, Mobilfunknetze auszubauen, würde ich hier gerne zitieren. Ist in dem Fall vielleicht gar nicht so verkehrt, weil man mit den Erfahrungen, die man in den USA und in China gemacht hat, jetzt vielleicht schon noch ein bisschen weiter denken kann. Wichtig ist, dass das ganze Ding wirklich zum Laufen kommt und dass man sich nicht wieder, komplett lächerlich macht, weil man 5 oder 10 Jahre nochmal drauf.
Ja, also wir sind verabredet in 5 Jahren auf jeden Fall, spätestens dann in 10. Unsere Zeitkapsel als Podcast-Folge ist hiermit dann geschlossen. Dankeschön, Thorsten, für deinen Einblick.
Ich danke dir, Johanna. Bis zum nächsten Mal.
Freu dich auf morgen.
Zum Abschluss dieser Folge gibt es noch eine richtig gute Nachricht, ebenfalls aus der europäischen Raumfahrt. Ein neuer Wettersatellit ist erfolgreich gestartet und wird in den kommenden Monaten die Erde aus 830 Kilometern Höhe beobachten. Mit seinen hochauflösenden Instrumenten kann er Wolken, Wasserdampf und Eisdecken genau erfassen und sogar die Zusammensetzung der Atmosphäre messen. So werden Wettervorhersagen nicht nur präziser, sondern auch längerfristig zuverlässiger. Von stürmischen Tagen bis zu Extremwetterlagen. Ein großartiges Beispiel dafür, wie moderne Technologie unseren Alltag sicherer und besser planbar macht. Während für IRIS² auch noch ein paar Satelliten ins All müssen, Dr. Anke Pagels-Kerb, worauf freust du dich denn morgen?
Ich passe morgen jetzt mal ein bisschen breiter auf. Ich freue mich auf die Entwicklungen, auf die technologischen Entwicklungen, die gerade an der Kippe sind, in unser tägliches Leben einzufließen. Und da ist unglaublich viel, was gerade entwickelt wird. Und es ist eine ganz spannende Zeit. Und ich freue mich darauf, dass wir, wenn wir diesen Entwicklungen auch mit einer technologischen Offenheit begegnen und nicht von vornherein so die Schotten dicht machen. Darauf freue ich mich.
Und ich freue mich, wenn ihr unserem Podcast eine Bewertung und ein Abo dalasst. Dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Die gibt's schon am Samstag, das ganze Gespräch mit Dr. Anke Pagels-Kerb zu IRIS². Und am Donnerstag in 2 Wochen kommt dann die nächste Übermorgen-Folge. Bis dahin, freu dich auf morgen.